8. Juli 2026. Hier ist unterdessen bei Radio Frei und willkommen heißt euch in dieser Sendung Rhino. Heute bei sehr annehmlichem Wetter, wie ich finde jedenfalls. Es hat gerade ein klitzekleines bisschen genieselt. Das soll sich im Laufe des Tages aber verflüchtigen. Es sollen angeblich laut der App, die ich nutze, 17 Grad haben und noch bis auf 23 Grad steigen. Und im Verlauf des Tages nimmt die Regenwahrscheinlichkeit ab. Im Verlauf des Abends dagegen nimmt die Dunkelheit zu. Dann bei zunehmender Dunkelheit Radio Frei hört, ist man gut bedient, denn Radio Frei ist das Licht am Himmel der Unterhaltung dieses Tages, nicht nur dieses Tages, dieser Woche, dieses Monats, dieses Jahres und darüber hinaus. Wenn man hier in das Studio reinkommt, begrüßen einen freudig winkend die Kolleginnen und Kollegen und man ist schon ein bisschen glücklich und darüber könnt ihr euch dann auch freuen, dann ist die Stimmung auch am Mikrofon natürlich gleich viel besser. Was bietet unterdessen heute an diesem 8. Juli, an diesem Mittwoch? Wir haben zwei Rubriken, die oft mittwochs sind und die haben wir auch heute wieder, nämlich eine Wissenschaftsecke und einmal Switch vom Frosch zum Vogel. Und Switch vom Frosch zum Vogel beschäftigt sich heute mit einem Thema, mit dem man sich in jedem Alter beschäftigen kann. Es heißt nämlich dem Alter angemessen. Auch die Wissenschaftsecke beschäftigt sich heute nicht mit irgendwelchen esoterischen Themen, sondern sie beschäftigt sich mit Themen des Alltags. Wenn man die Wissenschaftsecke und Switch vom Frosch zum Vogel als Bildungsbeiträge ansieht, dann ist diese Sendung außerordentlich bildungslastig oder aber auch bildungsbeflissen, wie man auch immer mag. Denn wir haben noch das Thema Rückblick auf einen Festakt an der Universität. Darüber unterhalte ich mich mit Christian am 26. Juni nämlich. Hat die Erziehungswissenschaftliche Fakultät hier an der Universität in Erfurt ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert und darüber, über diesen Festakt, unterhalten wir uns. Und außerdem gibt es dann noch ein Gespräch mit einem, der sich mit Bildungsfragen und mit Psychologie in Bildung ganz besonders gut auskennt, nämlich Professor Meier Jensen von der HMU hier in Erfurt, über das Thema, was bietet eigentlich das Programm der AfD zum Thema Bildung. Das ist ein interessantes Thema, mal hinter die Kulissen geleuchtet oder jedenfalls den Versuch dazu gemacht. Und wenn wir uns schon mit ganz vielen Themen zum Thema Bildung, mit ganz vielen Beiträgen zum Thema Bildung beschäftigen, dann dachte ich mir, kann die Musik nicht fehlen. Und die Musik, die widmet sich auch heute dem Thema Wissen und Bildung und Erziehung und so weiter und so weiter. Aus diesem ganzen Bereich willkürlich rausgegriffen ein Teil der Musik, die sich damit beschäftigt. Und wir beginnen mit Janet Jackson.
Count 1, 2, 3, 4. yourself in and they'll give you knowledge
that you really want.
The knowledge.
Do you really want?
It's the knowledge.
What you really want?
The knowledge.
That you really want.
Spread advice, don't believe the hype. You don't find the knowledge in a pipe. Too many lies. Go up and smoke. Nice to laugh, but don't be the joke. To get over, I get better. I try to be the possessor of the one thing we all need in life to succeed. I take my advice to get the knowledge
that you really want.
The knowledge
that you really want.
It's the knowledge
that you really want.
Knowledge
that you really want.
Janet Jackson, The Knowledge hieß dieser Titel und das ist mit Sicherheit an dem Stern, in dem man sich orientieren kann musikalisch, eine Ecke dieses Sterns und eine andere ist dann gleich hinterher an einer ganz anderen Stelle Maxime Le Forestier mit Education Sentimentale.
Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Demain à l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs, cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiments. Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras. Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. C'est au crépuscule, quand la libellule s'endort au marais, qu'il faudra, voisine, quitter la colline et vite rentrer. Ne dis rien, ma brune, pas même à la lune, et moi dans mon coin, j'irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien. soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux.
Éducation sentimentale von Maxime Le Forestier. Die Bandbreite dessen, was man musikalisch zum Thema Bildung, Erziehung und Wissen alles sagen kann, ist natürlich sehr groß. Ich schicke allen Wortbeiträgen vorab einen kurzen Hinweis auf einen Geburtstag, den wir heute feiern können, wenn wir diesen Tag denn als einen Geburtstag ansehen wollen, nämlich vor 529 Jahren. Im Jahre 1497 wurde in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli vor dem Erfurter Dom die Gloriosa gegossen. Die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt. Und dieses erwähnt man immer, wenn man über Erfurt redet, als eine der ganz vielen Attraktionen dieser Stadt. Und deswegen erwähne ich diesen Geburtstag. Wenn man denn, wie gesagt, den Guss als den Geburtstag ansehen möchte. So eine Glocke muss dann ja erst noch wieder abkühlen, bevor sie dann befreit und aufgehängt wird. Das kann man alles jeweils als Geburtstag ansehen, wenn man denn möchte. Und wer wissen möchte, wann das nächste Mal die Gloriosa, besondere Ereignisse außen vor, nach der Ordnung, die es dafür gibt, nämlich nach der Läuteordnung der Gloriosa in diesem Jahr, wann man sie das nächste Mal hören wird, dann kann man das dort erfahren. Und ich kann es euch aber auch dazu sagen, es ist der 15. August, weil das nämlich das Patronatsfest des Domes ist, Mariä Himmelfahrt. Soweit ganz kurz zu einem Erfurter Thema. Und ich fange heute an, was das Wissen anlangt, mit der Wissenschaftsecke. Und wenn man mit Wissenschaftsecke etwas verbindet, dann ist es in diesem Fall etwas Besonderes, vielleicht etwas Ungewöhnliches, weil ich mich nämlich mit ein paar Themen der Wissenschaft im Alltag beschäftigt habe. Und bevor wir diese Wissenschaftsecke hören, gibt's noch eine Musik von Sophia Isella, All of Human Knowledge.
Turns out all of human knowledge at our fingertips made us dumb. I lost my connection to reality, stepping into a virtual one. Turns out all of human knowledge at our fingertips made life slow. But nothing moves fast enough, lost in the infinite scroll. Screen looking at you. The world out there is such a dark hue. It's so colorful here. It's so colorful here. And there's always something going on. We go everywhere. You should come along. It's so colorful here. Everyone's so happy in here.
Been known, but when everyone's together.
Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke befasst sich einmal wieder mit dem Alltag. Mit Phänomenen also, denen wir alltäglich begegnen, ohne uns über ihre Details Gedanken zu machen, die auch ohne weitere Erklärungen funktionieren. Wenn man sieht, dass sich Wissenschaftler auch über sie Gedanken machen, also der Frage nachgehen, warum das eigentlich so funktioniert, wie es funktioniert, dann liegt die Frage nahe, warum man das alles erforschen muss. Manchmal ist es einfach nur die Neugier des Forschenden, die dann allerdings zu wirklich verwertbarem Wissen führen kann. Manchmal stecken schon beim Beginn einer Forschung nicht sofort erkennbare Interessen dahinter. Das erste Thema, über das ich heute berichten möchte, ist der Weinkorken. Über seine Bedeutung für die Entwicklung eines Flaschenweins macht sich das Labor für Lebensmittel- und Weintechnologie in der französischen Region Burgund Gedanken. Die Fragestellung lautet, welche physikalischen und chemischen Prozesse in einer Weinflasche ablaufen, nachdem sie verkorkt worden ist und wie sie sich auf den Wein auswirken. Für diese Darstellung stütze ich mich auf einen Bericht im Spektrum der Wissenschaft aus dem Juni. Eine zentrale Frage dieser Forschung ist, wie gelangt der Sauerstoff in eine verkorkte Flasche? Für die Entwicklung des Weins ist das entscheidend, denn der Sauerstoffeintrag entscheidet über die Qualität des Weins mit, über Geschmack, Aroma und Aussehen. Ist die Sauerstoffmenge zu groß, oxidiert der Wein vorzeitig und er kann den erwünschten Geschmack verlieren. Auch seine Farbe kann sich dann nachteilig verändern. Nur wenn der Sauerstoffeintrag richtig ist, entfaltet sich der Wein, reift er in der Flasche sozusagen. Und der Sauerstoffeintrag ist somit auch ein bedeutender Faktor für die Lagerdauer eines Weines. Die Universität Burgund Europa in Dijon ist es jetzt erstmals gelungen, die verschiedenen physikalischen und chemischen Prozesse gleichzeitig zu untersuchen und so zu zeigen, wie sich die Sauerstoffkonzentration in einer Weinflasche von den ersten Tagen nach dem Abfüllen und Verkorken bis hin zur mehrjährigen Lagerung verändert. Der Korken spielt dabei eine entscheidende Rolle. Er besteht nämlich selbst zu 80-85% aus Luft und nimmt deswegen teil an der, wie sich gezeigt hat, ziemlich komplexen Abfolge von Prozessen. Um sie feststellen zu können, haben die Forschenden Miniaturflaschen mit Korken genutzt und die Geschwindigkeit des Sauerstoffdurchgangs über die Länge der Korken gesteuert, um die Forschung beschleunigt realisieren zu können und nicht die gesamte Entwicklung über mehrere Jahre hinweg verfolgen zu müssen. Das Ergebnis sieht, kurz gesagt, wie folgt aus. In den ersten Tagen nach dem Abfüllen bildet sich schnell ein Gleichgewicht zwischen dem Sauerstoff in der Luft, die sich in der Flasche über dem Wein befindet, und dem Wein selbst. In den darauffolgenden Monaten diffundiert der im Korken gespeicherte Sauerstoff allmählich in die Flasche hinein. Die Chemie verändert sich damit. Phenolische Verbindungen aus dem Kork lösen sich im Wein und reagieren mit dem dort vorhandenen Sauerstoff, wodurch ein Teil davon verbraucht wird. Der Sauerstoffgehalt im Wein sinkt also. Erst nach sehr langer Zeit dringt Sauerstoff von außen langsam durch den Korken in die Flasche ein. Mit diesem Wissen können die Winzer und die Korkenhersteller besser prognostizieren, wie ein Wein reift, und eine zuverlässigere Aussage dazu treffen, wie lange er wohl gelagert werden kann oder sollte. Die Winzer haben für all dies natürlich auch eine Menge Erfahrungswissen. Der nächste Schritt der Forschungen in Dijon wird wohl darin bestehen, herauszubekommen, wie sich der Kork während des jahrelangen Kontakts mit dem Wein selbst verändert. Und dann haben die Forschenden ja noch die Aufgabe, Entsprechendes für die Lagerung in den immer mehr anzutreffenden Schraubverschlussflaschen herauszubekommen. Wir bleiben bei der Ernährung und wenden uns einem Nahrungsmittel zu, das zum Wein eigentlich eher nicht so gut passt, nämlich den Pommes frites. Wie gelingen leckere, knusprige Fritten? Eigentlich ist das ja ganz einfach. Man schneidet Kartoffeln in Streifen, gibt sie in heißes Öl, da geben sie Wasser ab, nehmen Öl auf. Und wenn sie richtig schön kross sind, nimmt man sie aus dem Öl heraus. Voilà! Die Realität von gekauften Fritten sieht freilich enttäuschend aus, oft jedenfalls. Sie sind lätschig, völlig trocken, verbrannt, ranzig oder innen noch halb roh. Und das, obwohl schon seit mehr als 30 Jahren die Zusammenhänge im Wesentlichen bekannt sind. Wissenschaftler haben herausbekommen, dass das Frittieren in vier Phasen abläuft, nachdem die Kartoffelstreifen in das Öl befördert worden sind. In den ersten paar Sekunden erhitzen sich die Kartoffelstäbchen einfach im heißen Öl. Sobald ihre Oberfläche 100 Grad heiß ist, verdampft an den Rändern Wasser und eine poröse Kruste beginnt sich zu bilden. Optisch steigen an den Rändern der Pommes auf einmal viele Bläschen auf, das Öl beginnt zu blubbern. In dieser Phase schrumpfen die Kartoffelstäbchen und werden außen hart und porös. In der dritten, der längsten Phase, heizt sich auch das Innere der Pommes auf. Auch im Inneren wird das Wasser gasförmig und gelangt über die Poren ins Öl hinein. Und umgekehrt dringt Öl durch die Poren ins Innere der Pommes. In dieser entscheidenden Phase wird die Kruste immer dicker, während zugleich immer weniger Bläschen entstehen. Wenn das Öl quasi nicht mehr blubbert, ist Phase 4 erreicht, in der sich zwischen der Kruste und dem umgebenden Öl ein Gleichgewicht einstellt. Die Außentemperatur der Pommes ist dann gleich der des Öls und sie geben kein Wasser mehr ab. Dabei ist die Kruste der Fritten sowohl für den Geschmack als auch für die physikalischen Abläufe von großer Bedeutung. Sie sorgt dafür, dass das Wasser entweichen und das Öl eindringen kann. Auch das Öl ist natürlich von Bedeutung, denn es transportiert die Wärme in die Stäbchen. Im Öl entstehen auch gleichzeitig Aromastoffe, die in die Fritten gelangen. Auf die chemischen Prozesse, die im Öl stattfinden, möchte ich nicht im Detail eingehen. Wichtig ist, dass dabei unerwünschte und erwünschte Reaktionen stattfinden können. Sind zum Beispiel die Kartoffeln sehr nass, werden aus dem Fett einzelne Fettsäuren abgespalten, die einen unerwünschten ranzigen Geschmack abgeben können. Erwünscht ist dagegen die Oxidation des Fetts, denn damit entsteht aus einem homogenen Öl eine Mischung von hunderten verschiedener Stoffe, die den typischen Pommesgeschmack ausmachen. Tatsächlich entstehen die leckersten Moleküle aber erst nach einiger Zeit im Öl. Schon 1991 haben zwei Forscher herausgefunden, dass die Qualität des Frittieröls ab Beginn immer rascher ansteigt, bis sie ihr Optimum erreicht. Und danach sinkt sie langsam wieder bis zum Ausgangswert. Das beste Aroma erhält man mit einem Öl, in dem das Verhältnis zwischen den unversehrten Triglyceriden, das ist der wesentliche Bestandteil des Öls, und oxidierten Fettabbauprodukten bei rund 80:20 liegt. Nach neueren Forschungen hat das optimale Fett 4 bis 16 Stunden Frittiereinsatz hinter sich. Und nach 20 Stunden ist ein Ölwechsel fällig, weil dann sonst der Anteil der Substanzen, die einen tranig-fettigen oder ranzigen Eindruck hinterlassen, zu hoch geworden ist. Das sind natürlich Untersuchungsergebnisse, die für den Heimgebrauch kaum nützlich sind. Denn wer will schon so viele Fritten erst einmal herstellen, um sie den Nachbarn zur Verfügung zu stellen und dann selber das beste Produkt zu haben? Zu Hause ist es zum Beispiel aber angeraten, die Stäbchen vor dem Frittieren ins Wasser zu legen, um die Kartoffelstärke etwas zu verändern. Man gibt dem Öl am besten eine Temperatur von 180 bis 190 Grad. Heißeres Öl führt zu Verfärbungen und einer gummiartigen Konsistenz. Natürlich hängt es auch von der Art und Qualität des Öls ab, welche Stoffe sich genau bilden. Und auch die Fritten selbst unterliegen chemischen Reaktionen. Die Aminosäuren der Kartoffel reagieren in der Hitze mit freien Zuckern. Dabei bilden sich charakteristische Aromen, sowie goldgelbe bis braune Moleküle, die für die Farbe der krossen Pommes verantwortlich sind. Die Fettmenge der Stäbchen lässt sich reduzieren, wenn man sie mit einem Küchentuch abtupft, nachdem man sie aus der Fritteuse oder dem Topf geholt hat. Den Großteil des Öls nehmen sie nämlich beim Abkühlen auf, weil durch den Temperaturabfall der Wasserdampf in den Poren kondensiert und Öl von außen wird nachgesogen. Oder man benutzt statt der klassischen Fritteuse einen Airfryer. Die damit zubereiteten Pommes haben deutlich weniger Fett und angeblich auch eine bessere Textur. Nur die Geschmacksperformance leidet, weil natürlich der wichtige Geschmacksträger Öl fehlt. Aber dafür findet sich bestimmt noch eine Lösung und auch im Airfryer kann man ja ein klitzekleines bisschen Öl beigeben. Wir bleiben beim Essen und gehen über zum Burger. Für dessen Zubereitung haben jetzt Forscher eine geeignete KI entwickelt, die je nach den Präferenzen des Nutzers in Bezug auf Geschmack, Nachhaltigkeit oder Nährstoffgehalt das optimale Burgerrezept zusammenstellen soll. Die KI-Rezepte bestanden einen Praxistest an Restaurantbesuchern, wie das Forschungsteam der kalifornischen Stanford University im Fachjournal NPJ Science of Food schreibt. Ich zitiere, die KI hat nicht nur akzeptable Burgerrezepte erstellt, sondern Burger geschaffen, die für Menschen ein Genuss sind. Das jedenfalls hat die Biotechnik-Ingenieurin Ellen Kuhl in einer Pressemitteilung ihrer Universität erläutert. Und ich zitiere sie noch einmal, das mag simpel klingen, bedeutet aber, dass das Modell gelernt hat, was Nahrung für den menschlichen Gaumen reizvoll macht. Zitat Ende. Zwar würden inzwischen allein in den USA pro Jahr 50 Milliarden Hamburger verspeist, aber die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Burgerzutaten seien weitgehend unerforscht. Kein Wunder. Die Zahl der möglichen Burgerrezepte weltweit schätzt das Forscherteam auf 10 Septillionen. Das ist eine 1 mit 43 Nullen. Um etwas Ordnung in diese schier endlosen Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Lebensmittel zu bringen, entwarfen Kuhl und zwei Kollegen das öffentlich zugängliche Online-Tool Burger AI, trainiert an 2216 Rezepten. Dabei berechnet die Software nach mathematischen Prinzipien nicht nur den Geschmack eines Burgers, sondern auch seine Textur, seinen Nährstoffgehalt und seine Nachhaltigkeit, also die Umweltverträglichkeit. Und dies für verschiedene Altersgruppen, Geschlechter und Lebensstile eines Konsumenten. Ellen Kuhl sagt dazu abschließend, ich zitiere, jahrhundertelang war die Gestaltung von Essen eine Sache von Intuition, Erfahrung und von Versuch und Irrtum. Wir fangen jetzt an zu zeigen, dass KI die Gestaltung von Essen in eine quantitative Wissenschaft übertragen kann. Zitat Ende. Der ultimative Test für diese AI war schließlich ein Blindversuch mit 101 Freiwilligen in einem Restaurant in San Francisco. Sie bekamen 5 KI-designierte und professionell zubereitete Burger sowie als Vergleich einen Big Mac. Der Pilzburger übertraf das konventionelle Produkt in Bezug auf Nachhaltigkeit um mehr als das Zehnfache. Der Bohnenburger in Bezug auf den Nährstoffwert immerhin noch umfasst das Doppelte, schreibt das Forschungstrio. Und auch geschmacklich konnten die KI-Burger in direktem Vergleich mithalten. In Geschmack, Textur und im Gesamturteil waren sie dem etablierten Burger-Klassiker mindestens ebenbürtig, wie die Bewertungen auf einer 7-stufigen Skala ergaben. Wir erwarten einen Kompromiss zwischen Nachhaltigkeit und Verbraucherakzeptanz, erzählt der Erstautor Wahidullah Tak. Aber wir fanden heraus, dass ein Burger mit drastisch niedrigeren Umweltfolgen noch mit einem der weltweit erfolgreichsten Burger mithalten konnte. Zitat Ende. Eine letzte Meldung widmet sich der Musik. Haben sich die Sprache und die behandelten Themen von populären Songs verändert? So war die Ausgangsfrage. Und um darauf eine Antwort zu bekommen, hat eine Forschungsgruppe von der Queen Mary University of London insgesamt 380.000 populäre englischsprachige Songs ausgewertet, die zwischen 1960 und 2023 veröffentlicht worden waren. Vyosa Preniki und ihr Team untersuchten mit Hilfe von KI und Sprachanalysen, wie sich moralische Themen über diese Zeit hinweg in den Texten niedergeschlagen haben. Dabei stießen sie auf eine deutliche Veränderung in der emotions- und moralbezogenen Ausdrucksweise. Begriffe, die mit moralischen Tugenden wie Fürsorge und Anstand verbunden sind, traten im Lauf der Jahrzehnte immer seltener auf. Ausdrücke dagegen, die mit Wut, Abscheu, Verletzung, Betrug und Erniedrigung assoziiert sind, häuften sich tendenziell. Diese Trends waren über den Untersuchungszeitraum hinweg bei fast allen betrachteten moralischen Kategorien statistisch bedeutsam. Vyosa Preniki sagte laut einer Pressemitteilung ihrer Universität dazu, ich zitiere, unsere Ergebnisse zeigen eine schrittweise Abkehr von einer Sprache, die Tugenden wie Fürsorge und Anstand betont, hin zu Themen, die mit Konflikten, Zerstörung und moralischen Problemen in Verbindung stehen. Diese Muster hängen von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Genre oder vom beabsichtigten Schockfaktor, bieten aber einen faszinierenden Einblick in den Wandel kultureller Werte und emotionaler Ausdrucksweisen. Zitat Ende. Die Studie hat zudem Unterschiede zwischen Genres und Künstlergruppen offengelegt. Moralisch behaftete Ausdrucksformen sind demnach eng mit musikalischem Stil und Erzähltraditionen verknüpft. Fürsorge spielt demnach eine vergleichsweise große Rolle in Texten des Rhythm and Blues sowie im Soul und Funk. Autorität wird besonders häufig in religiösen Songs thematisiert. Zerstörung, Verletzung und Erniedrigung kommen besonders oft in Texten des Metal zur Sprache. Auch in Bezug auf das Geschlecht der Künstler legte die Analyse einige Muster offen. Frauen widmeten sich im betrachteten Zeitraum demnach häufiger moralischen Tugenden wie Fürsorge und Loyalität, während Männer und gemischt geschlechtliche Gruppen öfter negative Themen wie Verletzung und Erniedrigung ansprachen. Und nach einem etwas längeren Wortbeitrag gibt's jetzt zu dem Thema Education einen etwas längeren Musikbeitrag, in diesem Fall von den Kinks. Thank you.
the lonesome caveman. He was a solitary soul, and he spent his playtime chewing meat from bones. He didn't know how to talk much, he only knew how to groan.
Then he lifted up his hands and reached to the sky, let out a yell and no one replied. Frustration and torment tore him inside. Then he fell to the ground and he cried and he cried. But then education saved the day. He learned to speak and communicate. Education saved the day. He thanked God for the friends he made. 'Cause everybody needs an education. Everybody needs an education. Black skin, red skin, yellow or white, everybody needs to read and write. Everybody needs an education.
Oh, you can't.
Education von den Kinks. Ich weiß nicht, was die Kinks oder einzelne Mitglieder dieser Gruppe für eine schulische Erfahrung gemacht haben. Jedenfalls ist dieser Song Education auf einem Album, das heißt Schoolboys in Disgrace, und bildet ab einen kleinen Jungen, der ängstlich über die Schulter guckt, seine Hose etwas runtergelassen hat, einen ganz roten Hintern hat, und im Hintergrund sieht man einen Schatten eines vermutlich Lehrers, der einen Schlagstock in der Hand hält. Sowas wurde damals noch veröffentlicht. Heutzutage wäre das vermutlich schwierig, so etwas so zu veröffentlichen. Wir sind aber weiter bei der Bildung, und ich komme zurück jetzt auf die Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität hier. Die hatte am 26.06. ihren 25. Geburtstag und hat daraus einen Festakt gemacht. Diesen Festakt haben Christian und ich besucht, und es gab leider nicht die Möglichkeit, da einige Originaltöne aus den Vorträgen herauszunehmen. Und deswegen haben wir uns vor ein paar Tagen über diese Veranstaltung unterhalten, um euch einen Eindruck davon zu vermitteln, was da geboten wurde. Am 26. Juni fand in der Universität hier in Erfurt eine Festveranstaltung statt, die zum Anlass hatte, das 25-jährige Bestehen der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät an der Universität. Und dazu gab es einen Festakt. Den Festakt haben Christian, der hier mit im Studio sitzt, hallo Christian.
Hallo.
Und ich, wir haben das besucht, haben es uns angehört und wollten einmal ganz kurz darüber berichten. Der Festakt war eingeleitet worden von einem Rückblick auf diese 25 Jahre Organisation. Das ist mehr oder weniger selbstverständlich. Da brauchen wir hier, glaube ich, nicht drauf einzugehen. Und es wurde dann gefolgt von einem Vortrag von Frau Professor Dr. Felicitas Thiel, die Co-Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz ist und gleichzeitig Professorin in Berlin. Und Frau Professor Thiel führte aus, was aus wissenschaftlicher Sicht für die Lehrerausbildung zu fordern sei. Wie hast du das empfunden, Christian?
Ich habe das in erster Linie als, wirklich sehr wissenschaftlich empfunden. Wir haben jetzt nicht wirklich gesehen, oder ich zumindest nicht, wer tatsächlich in diesem großen Publikum saß in den Reihen vor uns. Aber natürlich beleuchten angehende Lehrkräfte in ihrem Studium das ganze Thema sehr, sehr wissenschaftlich. Aber so für mich als Zuhörer, der sich nicht unbedingt damit auskennt, hat mir schon was Handfestes gefehlt. Also ich habe das schon irgendwo verstehen können, aber diese ganzen Grafiken und so, das war schon ziemlich überfordernd an der einen oder anderen Stelle.
Ich fand schon, also erstens die Wissenschaftlichkeit hast du gerade schon betont, die war schon sehr ausgeprägt, und das hat dann zweitens dazu geführt, dass ich den Eindruck hatte, dass man ein doch etwas theoretisch gelungenes Konstrukt vielleicht für die Lehrerausbildung formuliert hat, die in sehr, sehr vielen Anforderungen etwas geboten hat, was mit Sicherheit alles zutreffend war, ohne dass ich das jetzt im Detail beurteilen kann, aber was dann eben in der Realität vielleicht nur aus unterschiedlichsten Gründen schwer einlösbar ist.
Na, natürlich, das ist, also Ideale zu formulieren ist eigentlich immer wichtig, und das haben sie auch geschafft und sicherlich auch vieles Richtiges und Fundiertes gesagt. Wie du aber ganz richtig sagst, es ist immer die Frage, die offen bleibt, wie realistisch ist das umzusetzen und machen wir uns überhaupt die Mühe, das umzusetzen, sei es in der Lehrkräfteausbildung oder dann tatsächlich umgesetzt an den Schulen.
Tja, und was sind so die Hemmnisse gewesen, die in der sich anschließenden Podiumsdiskussion dann eine Rolle gespielt haben? Vor der Podiumsdiskussion habe ich im Publikum nochmal während einer kleinen Pause ein bisschen rumgehört und die Beiträge aus diesem aus dieser kurzen, kleinen Umfrage, die können wir uns jetzt vielleicht erstmal anhören.
Also ich konnte auf alle Fälle sehen, dass man alle Bereiche im Studium hatte. Das auch definitiv. Also es ist schon alles richtig so. Die Theorie hat man auch. Und deswegen, man kann da gar nicht sagen, was das Wichtigste ist. Also das ist die Schüler sehen, wie sie sind und damit halt die Diagnostik eigentlich wahrscheinlich. Und dann daraufhin den Unterricht richtig adaptiv zu gestalten. Das ist vielleicht das Wichtigste. Also fair von der Reihenfolge her. Aber wie schon gesagt, das bedingt sich halt alles miteinander.
Mir ist aufgefallen, dass der Zusammenhang zwischen zum Beispiel der Lesekompetenz und den psychischen Störungen, dass da ausschließlich ein Zusammenhang zur Schule hergestellt worden ist. Wie ist das eigentlich mit dem ganzen Bereich, der die Elternschaft betrifft? Das Zusammenwirken von Schule und Elternschaft ist doch eigentlich ein Ganzes, oder nicht?
Also vor allem beim Lesen ist im Primarbereich, also Grundschule, sehr wichtig, wie die Eltern da agieren. Aber wir wissen, dass in Elternhäusern da sehr, sehr wenig aktuell tun und dass es halt wirklich halt von Klassen her abhängig ist, wo da die Schüler sind. Und dann, je älter die Kinder werden, desto wichtiger ist die Rolle der Lehrperson oder der Schule beim Lesen und dann später die Eigenverantwortung. Aber da muss halt das schon erlernt werden, dass die Motivation fürs Lesen überhaupt vorhanden ist. Also klar, am Anfang müssen die Eltern mit ansetzen über Kinderbücher, über Bilderbücher.
Ich möchte noch ergänzen, dass Elternhäuser und Elternschaft natürlich auch nicht im luftleeren Raum existiert, sondern ja auch in einer Gesellschaft existiert, die betroffen ist von verschiedensten Herausforderungen und Schwierigkeiten und zum Beispiel, dass einfach viele Kinder von Armut betroffen sind und die Eltern gar nicht die Möglichkeiten haben, ihre Kinder zu Hause zu fördern, weil sie viel arbeiten müssen, weil sie selber nicht lesen können. Das spielt ja alles mit zusammen.
Das Wichtigste ist, dass wir an den Schulen jetzt eigentlich mehr Zeit bekommen müssen oder Zeit haben sollten, dass wir das umsetzen können. Es war alles total spannend und interessant, aber uns fehlt an den Schulen einfach die Zeit, das tatsächlich umzusetzen.
Was heißt das, wir brauchen mehr Zeit dafür? Ganztagsschule?
Nee, Zeit heißt, dass wir immer mehr Aufgaben bekommen, die Schule jetzt noch leisten muss. Demokratiebildung hier, volle Lehrpläne dort. Und die Zeit in der Schule ist ja irgendwo endlich und wir haben extrem volle Lehrpläne und dann sollen wir noch 26 Kinder inklusiv unterrichten in drei verschiedenen Differenzierungsstufen und da wünschen wir uns einfach mehr Zeit, um die Basiskompetenzen gut umzusetzen und in der Schule dann tatsächlich wieder die Kinder in den Fokus zu nehmen.
Wenn ich schnell reingehen darf, wir kennen uns gut, deswegen traue ich mich das, auch die Zeit, um zu reflektieren, was ich eigentlich tue. Also wenn man sieht, was Frau Professor Thiel angezeigt hat, dann sind das ja lauter Tiefgangansätze. Was kann das Kind? Wo braucht es eine Förderung? Welche Maßnahme ist die richtige? Wo muss ich wen hinzuziehen? Was habe ich eigentlich analysiert? Kann ich das überhaupt analysieren, was das Kind kann? Und da fehlen uns, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mein Beispiel noch reinziehe, die Zeit, um das zu tun, auch wenn wir es wollten und könnten.
Gut, aber wie sieht eine Reaktion auf diese Feststellung, dass Ihnen die Zeit fehlt, aus?
Wir tun es nicht und deswegen fehlt die Unterrichtsqualität. Und weil die Unterrichtsqualität nicht so hoch gehalten werden kann, wie es hier angemahnt ist, schneiden die Schülerinnen und Schüler auch schlechter ab.
Das klingt jetzt aber wie ein Circulus Vitiosus.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, sagen wir in Bayern. Also ja, da haben wir dann letztendlich nicht mehr das, was jetzt Herr Reukauf fordert, dass er praktisch sagt, wir brauchen die Zeit, um das alles zu tun, weil wir wüssten ja, was man bräuchte und was sozusagen auch die Schülerin bräuchte und was der Lehrer bräuchte.
Tja, eine wesentliche Forderung aus dieser Umfrage bestand darin, dass die Lehrer mehr Zeit haben müssten.
Zeit haben für was?
Zeit, um über sich selber nachzudenken. Das kam in der Podiumsdiskussion anschließend auch mehrfach zum Ausdruck, dass die Zeit zur Selbstreflexion im Grunde genommen fehlen würde, anhand derer die Lehrer sich selber kritisch hinterfragen können, was gut gelaufen, was schlecht gelaufen ist, was verbesserungsfähig ist, vielleicht auch in Zusammenhang mit Kolleginnen und Kollegen so etwas zu erarbeiten. Das wurde bemängelt, dass diese Zeit einfach nicht da sei, weil der Druck auf den Unterricht viel zu groß ist.
Ich meine, das ist ja auch eine total logische Forderung. Also wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückdenke, das ist nicht allzu lang her, dann hat man schon einen Unterschied gemerkt zwischen jungen Lehrkräften, denen dieses Thema noch wirklich sehr am Herzen liegt, die wissen wollen, wie wirke ich denn, wie kann ich mich denn verbessern, wie kann ich die Lernatmosphäre und den Lernerfolg steigern und das natürlich dann im Vergleich zu älteren Lehrkräften, die vielleicht schon sehr, sehr lange in diesem System verweilen und unter diesem Umstand leiden, dass sie das eben nicht können und die haben sich dann damit arrangiert und gesagt, na gut, dann ist es halt so, dann ziehe ich halt mein System durch und ändern daran dann nicht mehr so viel.
Eine für mich interessante Bemerkung wurde von mehreren Seiten in der Podiumsdiskussion gemacht. Das betraf nämlich die Frage, was machen Lehrerinnen, wenn sie aus welchen Gründen auch immer zu den Herausforderungen in der Schule nichts aus der Ausbildung und vielleicht Fortbildung mitbekommen haben. Und das Interessante war, dass viele dann zurückfallen in die eigenen Erfahrungen, die sie selber als SchülerInnen im Unterricht gesammelt haben und dann sozusagen die alten Konzepte ihrer Schule in die Gegenwart übersetzen.
Das hat mich tatsächlich auch sehr fasziniert und ich habe da auch selber an mich selbst und auch an Freundinnen und Freunde gedacht, die wir nach der Schulzeit gesagt haben, wir wollen unbedingt eigentlich Lehramt studieren und möchten da irgendwie was drin machen. Und ich habe dann so überlegt, na gut, warum wollten die das machen? Na, weil sie dieses System auf die Art und Weise kennengelernt haben, wie es ihnen die letzten 12, 13 Jahre vermittelt worden ist. Und dann habe ich mich auch gefragt, okay, wie hängen deren Erwartungen dann tatsächlich mit dem Resultat und dem Ergebnis in dem Studium zusammen? Das ist eine interessante Frage eigentlich.
Also eine Studentin, die jetzt kurz vorm Abschluss stand, hat in der Podiumsdiskussion gesagt, ihr hätte die Schule sehr viel Spaß gemacht und das sei mit ein Grund, nicht der einzige, aber mit ein Grund gewesen, warum sie sich zum Lehrerberuf entschieden habe. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Das gilt nicht nur für den Lehrerberuf, denke ich.
Ja, ich glaube schon, das ist zutreffend, ja.
Völlig selbstverständlich. Also eine gute Schule produziert viele Lehrer, kann man das so sagen?
Das ist, humorvoll. Ich finde schon. Also ein gutes Bildungssystem. Ich glaube, wenn man auch Spaß an der Schule hat und da viel mit rausnehmen kann, dann ist es auch attraktiv zu sagen, ich möchte in dieses System weiter reingehen. Ich möchte diesem System was zurückgeben. Das ist ja auch ein Grundkonsens in der modernen Arbeitsmoral, in der modernen Arbeitsphilosophie, zu sagen, okay, ich gebe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ansätze, warum sie in meinem Unternehmen auch tätig sein wollen. Und das ist nicht der Obstkorb, der irgendwo im Büro oder dann im Lehrerzimmer steht, sondern das ist ein attraktives Umfeld und naja, es scheiden sich halt die Geister, wie man das umsetzen kann und wie man es im Kontext Schule umsetzen kann. Das haben wir ja annähernd in der Podiumsdiskussion gehört.
Ja, und daraus ergaben sich Forderungen, was an der Ausbildung für Lehrerinnen denn wohl verbessert werden könne. Und eine dieser Forderungen bestand darin zu sagen, es muss die Theorie und die Praxis besser verzahnt werden. Kann man in der Ausbildung früher, schneller und mit größerem Erfolg in die Praxis hineingebracht werden, sodass man dann also Praxis und Theorie immer aneinander messen und im besten Fall optimieren kann.
Kann nicht sein, dass wir erst im letzten Semester ein Praxissemester haben und dann mal schauen, wie der Laden überhaupt läuft. Das ist ein großer Kritikpunkt und gleichzeitig weiß ich aus anderen Kontexten, dass auch die in Anwesenheitspflicht in diesen Kontexten oder die Anwesenheit generell nicht immer so ernst genommen wird. Das heißt, man hat im schlimmsten Fall Lehrkräfte, die haben ihren Bachelor gemacht, ihren Master gemacht, wie es hier in Erfurt üblich ist, und haben die Schule aber noch gar nicht von innen gesehen. Und das ist ja ein großes Problem. Ich meine, das sagt man ja sonst auch immer von studierten Leuten, dass sie ja vielleicht theoretisch viel Ahnung haben, aber in der Praxis, in der Arbeit, auf der wirtschaftlichen Ebene dann nicht wirklich gut mithalten können. Die meisten, die Lehramt studieren das Ganze auf das Gymnasiallehramt. Das heißt, sie möchten auch an die Gymnasialschulen und das geht auch mit verschiedenen